Die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Die Frage, die sich die Geldmeisterin diese Woche nach dem gemeldeten Auftragseinbruch beim Chip-Produktionsausrüster ASML stellt, ist: Funktioniert die KI-Chip-Nachfrage auch nur wie ein Schweinezyklus? Dazu Philipp Vornran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, in der vorletzten hörenswerten Podcast-Folge der Geldmeisterin.
Chip-Produktion ist natürlich auch ein Schweinezyklus. Sie haben eine Knappheit, dann werden neue Produktionsstätten aufgebaut und dann wird der Preis sich auch irgendwann wieder einpendeln.
Oder stehen wir vielleicht erst beim KI-Boom am Anfang des steilen Aufstiegs in der S-Kurve? Und macht mich die KI bald überflüssig, weil es gar keine Fragen mehr zu stellen gibt? Wie dem auch sei, Faktum ist, dass der niederländische Chip-Produktionsausrüster ASML am Mittwoch einen Rückgang beim Auftragseingang von 9,2 auf 3,6 Milliarden Euro gegenüber dem ersten Quartal 2023 veröffentlichte. Weniger Nachfrage kommt jetzt nicht überraschend, nachdem die Tech-Konzerne im Vorjahr wie wild Chips produziert und gehamstert haben. Analysten waren aber immer noch zumindest von 4,6 Milliarden Euro Auftragseingang ausgegangen. Umso spannender wird die kommende Woche. Nächsten Mittwoch liegt nämlich Meta, am Donnerstag Alphabet sowie Microsoft Bilanz. Am Dienstag, den 30.04. folgt dann Apple mit Zahlen. Nvidia ist erst am 22. Mai dran. Um der allgemeinen Börsenhektik etwas zu entkommen, setze ich mir einfach immer den Hut des Langfristinvestors auf. Einer der größten Gewinner des KI-Trends bleibt sicherlich Microsoft. Ich selbst habe die Aktie seit 2 Jahren in meinem Portfolio und darf mich über nahezu einer Verdoppelung des Kurses freuen. Selbst die jüngsten Sicherheitsversagen bei Microsoft, wonach interne Schlüssel offen im Internet gefunden wurden, haben der Aktie nicht nennenswert geschadet. Die Partnerschaft mit OpenAI war nur noch das i-Tüpfelchen von einer sonst sehr perfekten Unternehmensstrategie von Microsoft CEO Satya Nadella. Der AI-Vorsprung hilft auch Microsofts Cloud-Sparte, so die Analysten. Microsoft plant in den nächsten 2 Jahren rund 2,9 Milliarden Dollar allein in die KI-Halbleiterproduktion in Japan zu stecken. Gut im Geschäft ist, so meine persönliche Meinung, auch mein zweites Langfristinvestment, Google-Mutter Alphabet. Die Google Cloud Tagung Next 24 letzte Woche hat die Analysten positiv gestimmt. Es wurde der neue Chip vorgestellt, der 30% leistungsfähiger sein soll als vergleichbare Cloud-Chips des britischen Senkrechtstarters ARM. Die Alphabet-Aktie ist heuer schon wieder mehr als 16% gestiegen und schwebt auf einer Marktkapitalisierung von schwindelerregenden 2 Billionen US-Dollar. Unterschätzt persönlich habe ich Mark Zuckerberg, dessen Social-Media-Werbegeschäft die AI noch einen Mega-Push geben könnte. Seine Apps Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. verbuchen schließlich zusammen satte 4 Milliarden Benutzer. Aber nachdem ich auch einen ETF auf den MSCI World habe, ist dort mein Geld ja ohne dies zu 1,7% in Meta investiert. Außerdem stecken davon 4,6% nochmals in Microsoft und 3,9% in Apple. Das ist schon eine starke Konzentration. Insgesamt steckt fast jeder 5. Euro meines MSCI World ETF investierten Vermögens in den 6 US-Tech-Giganten Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet und Meta. Ganz schön konzentriert, wo ich doch eigentlich mit den MSCI World in 1500 Aktien breit diversifizieren wollte. Ja, und sehr ungesund sei die Konzentration nicht nur bei der Börsenkapitalisierung, sondern vor allem auch bei den Gewinnen. Die Konzentration ist hier auch auf wenige glorreiche Werte, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Gemäß dem Analysehaus Elliott Wave International machen die Gewinne von Luxuskonzern LVMH und dem Tech-Unternehmen ASML in den letzten 15 Jahren zusammen 27% der Gewinne der Unternehmen des europäischen Index Stoxx 50 aus. Eine Blase sieht Murray Gunn Global, Stratege von Elliott Wave International, deshalb bereits bei den KI-Spezialisten, insbesondere bei Nvidia. Nach der Wellenreiter-Theorie könnte es in den USA dieses, spätestens nächstes Jahr, zu stärkeren Kurskorrekturen kommen. Wellenreiter Murray Gunn rechnet in den USA mit keinen Zinssenkungen in diesem Jahr. In Europa hätten die südeuropäischen Kapitalmärkte wie Portugal, Spanien und Griechenland noch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Das ganze spannende Interview mit Murray Gunn strahle ich übrigens in der kommenden Folge der Geldmeisterin am Sonntag aus. Weight Watchers stark abgenommen. Jetzt schon nur noch ein Leichtgewicht an der Börse ist Weight Watchers. Man muss sich das einmal vorstellen. Im Jahr 2018, am Höhepunkt, war die Weight Watchers Aktie einmal $100 wert. Jetzt grundelt sie bei 1,77 US-Dollar, das sind 1,66 Euro herum. Den Höhenflug von vor 6 Jahren hatte Weight Watchers vor allem der amerikanischen Star-Moderatorin Oprah Winfrey zu verdanken. Sie ist nicht nur Testimonial von Weight Watchers geworden, sondern 2015 auch Großaktionärin und Aufsichtsrätin der Gewichtswächter. Das Konzept von Weight Watchers, man hat für Lebensmittel teilweise eingebrandet, ein Punktesystem erfunden, womit die Kundinnen ihre Diät individuell zusammenstellen können und sich über ihre Erfahrungen in Gruppen austauschen können. Doch wozu jetzt noch Weight Watchers Diäten durchstehen, wenn man mit einer Spritze oder Tabletten von Novo Nordisk oder Eli Lilly doch viel einfacher abnehmen kann? Oprah Winfrey ließ die Weight Watchers Aktie dann Ende Februar 2024 vollends um 20% abstürzen, indem sie sich aus dem Aufsichtsrat der Gewichtswächter verschüsste und bekannt gab, künftig, wie die meisten anderen US-Promis, ihre Kilos mit Medikamenten zu bekämpfen. Ihre Weight Watchers Anteile von 1,43% vermacht die bisher größte Einzelaktionärin nach Eigenangaben dem Museum für afroamerikanische Geschichte. Weight Watchers erfindet sich allerdings momentan wieder einmal neu. Man will seine immer noch treue Community nutzen und ihr als Einstiegsdroge Fettwegspritzen verkaufen, kombiniert mit einer nachhaltigen Diät. Keine dumme Idee, wenn sie es finanziell auch aushalten. Der Konzern ist nämlich sehr stark verschuldet und muss in den nächsten 1,5 Jahren viele Kredite zurückbezahlen. Hopp oder Drop heißt es für die inzwischen Penny-Stocks-Aktie. Persönlich nichts für meine schwachen Langfristanlegernerven. Auch Frauen sollte man nicht blind vertrauen. Mutig ist jedenfalls Promi-Investorin Cathie Wood. Sie hält trotz der Absatz- und Margenprobleme beim E-Auto-Pionier Tesla und trotz der massiven Billigkonkurrenz aus China an einem Kursziel bei Tesla von 2000 US-Dollar fest. Tesla notiert derzeit übrigens bei 155 US-Dollar. Cathie glaubt an das Tesla-Robotaxi und vor allem daran, dass es bis 2030 bis zu 10 Billionen US-Dollar Umsatz einfahren kann. Ich glaube das nicht. Das ist mir zu viel Erwartung in die Zukunft geschrieben. Cathie hat übrigens für Tesla früher auch schon ein kühneres Kursziel von 5000 US-Dollar prognostiziert. Woods Mut wird derzeit jedenfalls nicht belohnt. Ihr Flaggschiff ETF, der ARK Innovation ETF, ist unter ein wichtiges technisches Signal der 200-Tage-Linie, auch gleitender Durchschnitt genannt, gefallen. Jetzt ist der ETF auch auf 5-Jahres-Sicht landunter. Er hat in dieser Zeitspanne 65% an Wert verloren. Auch sind nur 8 ihrer 30 Positionen im ARK Innovation ETF seit Jahresbeginn nicht im Minus. Und auch Cathies Spezialtech-ETFs, der ARK Genomic Revolution ETF oder auch der ARK Artificial Intelligence ETF und Robotics sind unter Wasser. Ich, wie ihr wisst, bin grundsätzlich kein Freund von Themen-ETFs. Arme Cathie im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was soll's? Laut Anlegermagazin Barron's bleibt sie weiterhin in der Liste der 100 einflussreichsten Frauen der US-Finanzbranche und ist damit in guter Gesellschaft mit Jane Fraser, CEO von Citigroup, Adena Friedman, CEO der Nasdaq oder Kristalina Georgieva, Managing Directorin des Internationalen Währungsfonds IWF. Inflation ist nicht gleich Inflation. Apropos IWF, der spricht von einer langsamen, aber stetigen Erholung der Weltwirtschaft und auch einer Entspannung der globalen Inflation, die von 6,8% im Vorjahr auf heuer 5,9% und auf 4,5% im Jahr 2025 sinken sollte. Entwickelte Volkswirtschaften würden dabei früher zu ihren Inflationszielen zurückkehren als Schwellen- und Entwicklungsstaaten. Wie passt das dann zusammen, dass in den USA die Inflation im März wieder um 3,5% gestiegen ist und US-Notenbankchef Jerome Powell die letzten Tage angesichts der anhaltend hohen Inflation die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft hat? Das Fed-Inflationsziel liegt nämlich bei immer noch 2%. Ich meine, das darf man nicht überbewerten. Man darf nicht vergessen, dass die US-Inflation von einem Hoch von sage und schreibe 9% Mitte 2022 kommt. Vor allem aber ist Inflation nicht Inflation. 2022 war vor allem die Lohnspirale aufgrund der hohen Beschäftigung und eines ausgetrockneten Arbeitsmarktes der Grund für die starke Teuerung. Das ist jetzt nicht so. Momentan sind es Versicherungskosten für Häuser und selektive Konsumausgaben. Noch Nachzieheffekte aus der Covid-Zeit. Nicht so tragisch wie ein Preisdruck, der von Arbeitsmarkt kommt. Womit ich nicht sage, dass man die Inflation unterschätzen sollte, ich rechne bei meiner persönlichen Anlagestrategie auch nicht damit, dass sie wieder auf 2% zurückkommt. Aber ich bin nicht so pessimistisch für die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften wie Chartanalyst Murray Gunn, Partner bei Elliott Wave International, der in diesem Jahr noch mit einer deutlichen Korrektur rechnet. Aber am besten ihr hört ihn im O-Ton am Sonntag in der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin an. Ich hoffe, wir hören uns. Alles klar? Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.